Ja, danke für das passende Lied. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Und tatsächlich sind wir ja immer versucht, auf uns zu schauen, weil auf wen sollen wir sonst schauen? Um wen sollte es denn sonst gehen in unserem Leben als um uns? Um wen soll es sonst gehen in unserer Gemeinde als um uns als Gemeinde? Und wie sollten wir das denn anders handhaben? Das ist zutiefst menschlich, dass wir immer zuerst auf uns schauen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was wir uns, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und deswegen ist es gut, wenn wir das im Hinterkopf behalten. Wir haben heute zum letzten Mal dieses uralte Geheimnis. Und wer das jetzt schon richtig uralt findet und nichts mehr damit zu tun haben will, der darf sich freuen. Also trotzdem wäre es natürlich gut, wenn ihr euch das behaltet, weil dieses Prinzip vom Geheimnis, das ist etwas, was Paulus eingeführt hat, um etwas zu beschreiben. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt so lange hatten. Dann kennt ihr das Geheimnis und könnt es anderen Leuten erklären. Das Geheimnis, das vor Zeiten verborgen war, man wusste es nicht, aber jetzt ist es offenbar geworden. Nämlich Christus in uns, in den Heiden, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir dürfen in die Gemeinde. Das ist das Geheimnis, das vor langen Zeiten, vor Zeiten verborgen war und das jetzt zu einem Abschluss gekommen ist. Und Lukas hat das ja hier in so einem Einschub gemacht. Es sind so drei Kapitel eigentlich. Und zwar das Kapitel 8, das Kapitel 9 und das, ja, sind sogar noch mehr, also sorry. Bis 11, also 8 bis 11 machen wir es so. Die Kapitel 8 bis 11, da geht es Lukas genau um dieses Geheimnis. Wie wurde das Schiff Gemeinde umgelenkt, damit es jetzt einen ganz neuen Kurs hat? Und Lukas nimmt sich sehr viel Zeit, das einzuführen. Und wir schließen das heute mit dem Kapitel 11 ab. Aber zuerst eine kleine Geschichte, damit euch nicht langweilig wird und ihr bei diesem Wetter nicht einschlaft. Und zwar eine Baustellengeschichte. Und zwar, der Mann meiner Schwester, der ist ein richtig guter Heimwerker. Also, den gibt es in echt. Also, das ist halt der Mann meiner Schwester. Und zwar hat er sein eigenes Haus gebaut. Das können zwar viele so einigermaßen, aber er kann das richtig gut. Der hat von klein auf immer viel arbeiten müssen zu Hause. Sein Vater hat ihm das beigebracht. Und deswegen ist bei ihm alles tipptopp gemacht. Also, wenn der Fliesen legt, dann sind die perfekt gelegt, dann sind die alle im Wasser, alles passt genau, die Spaltmaße sind so fast wie bei einem Auto. Also da kann man tatsächlich von träumen, von diesem Ding, was er macht. Das Problem ist, die meisten Sachen, bei mir ist es so, die meisten Sachen schaffe ich auch irgendwie. Aber ich habe, glaube ich, zu viel Gene von meinem Vater geerbt. Wir können halt richtig gut so ganz schnell Sachen machen und das funktioniert auch, aber das sieht halt dann dementsprechend, naja, so aus. Aber es funktioniert. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich rede mir ein, das ist so, da gibt es dieses krasse Handwerkergehen und bei mir ist das mit so einem Pfuschergehen vermischt. Und bei Daniel ist es eher aber anders. Daniel hat nur dieses Handwerkergehen. Seine Hände, der hat nicht zwei linke Hände, sondern eben zwei rechte. Und er ist ein ultrastarkes, absolut genaues Handwerker-Genie. Und wenn ich jetzt was machen will, dann könnte ich das in meinem Haus, dann könnte ich das immer alleine machen. Wenn es aber wichtig ist, dass es schön aussieht, dann frage ich zum Beispiel lieber ihn. Der kommt dann, das ist übrigens mein Lieblingsschwager aktuell, der Dani. Also falls er das hört, dann weiß er Bescheid. Genau, er ist ein sehr gern gesehener Gast eigentlich auf jeder Baustelle, wo er hinkommt. Und so war das mal, dass er eines Tages auf einer Baustelle gelandet ist und wir legen den Mantel des Schweigens darüber, welche Baustelle das war. Und auf dieser Baustelle wurde ihm eine Aufgabe gegeben, die seinen Fähigkeiten entsprechend ist. Und zwar musste eine Badewanne eingebaut werden. Wer sowas mal gemacht hat, der weiß, die muss man ja in dem Zimmer dann hinstellen, auf so ein Gestell mit vier Beinen, das Ganze dann ausrichten. Warum ist es wichtig, dass man das gut ausrichtet? Also das Wasser sollte schon immer in den Abfluss laufen am Ende und solche Sachen. Und zusätzlich soll das mit den Fliesen, wenn man die verlegt, soll das alles ein wunderschönes Bild geben. Nun, Daniel ist der perfekte Mann dafür. Der stellt die auf diese auf dieses Gestell, kriegt das passende Werkzeug, eine Wasserwaage, so einen Schraubenschlüssel, Zangen und so weiter. Alles, um diese Badewanne einzubauen und auszurichten. Und ordentlich und geschickt legt er los, montiert das Ganze, stellt das Gestell auf, stellt nacheinander alle Füße ein mit der Wasserwaage. Das ist ja ziemlich, also ist jetzt nicht so einfach, weil das muss ja, die müssen ja alle ineinander, das darf nicht wackeln. Gleichzeitig muss die Badewanne ganz genau im Wasser sein, in alle Richtungen aber, also nicht nur in eine Richtung, sondern halt in alle Richtungen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, so nacheinander und dann irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, also ich würde ihn fragen und würde es dann so machen, wie er sagt. Auf jeden Fall macht er das, stellt das Ganze auf und will das dann alles abschließen und dann misst er nochmal und merkt, das passt jetzt gar nicht. Also hat er irgendwie was falsch eingestellt. Er fängt wieder von vorne an, stellt das Ganze wieder ein, mühsam. Alle Schrauben werden nachgestellt, alles wird eingestellt und so. Und dann misst er am Ende wieder und das passt wieder nicht. Er geht nochmal runter, überlegt sich nochmal, wie mache ich irgendwas falsch? Mache ich irgendeinen Fehler oder was? Irgendwas muss passiert sein. Vielleicht ist jemand dran gestoßen, er stellt es nochmal ein und wieder dasselbe. Und die ganze Zeit und schlussendlich nach langem Kampf mit viel Schweiß und etwas gekränkter Handwerker-Ehre kommt er schlussendlich auf eine Idee. Er nimmt die Wasserwaage und prüft sie. Und die Wasserwaage zeigt in alle Richtungen immer das Gleiche an. Egal wie, das ist immer so rum falsch. Und das Problem ist, wenn man mit so einer Wasserwaage die Badewanne einstellt, dann ist die niemals richtig eingestellt. Das wird niemals funktionieren. Die zeigt alles Mögliche an, nur nicht, wie man Sachen ins Wasser packt. Eine funktionierende Wasserwaage kam her, also der hat dann eine genommen, die gut ist. Nach 10 Minuten stand die Badewanne perfekt ausgerichtet und ich glaube, so steht sie heute noch. Also mit dieser guten Wasserwaage kam dann wieder so dieses Gefühl der Handwerker-Ehre wieder zurück. Aber mit dieser anderen Wasserwaage, mit der kann man nicht arbeiten. Und glaub mir, das, was er dann gemacht hat, ist, er hat dafür gesorgt, dass diese Wasserwaage nie wieder für irgendwas benutzt werden kann. Dass kein Mensch jemals mehr glaubt, dass diese Wasserwaage irgendwas anzeigen kann. Also der hat die vernichtet, dafür gesorgt, dass es sie vernichtet wird, weil mit so einer Wasserwaage kann man nicht arbeiten. So ist es am Bau. Wenn das Material oder das Werkzeug Schrott ist, dann kann irgendwann auch der beste Handwerker nicht mehr gescheit arbeiten. Mit Schrott kann man nichts Schönes bauen. So, vielleicht moderne Kunst noch, aber das ist ja, das mögen wir alle nicht. Also hoffe ich, dass ihr sowas nicht. Genau, und wir wollen uns aber heute Gedanken machen, auch über eine Baustelle. Eine Baustelle, die aber in dieser Hinsicht ganz besonders ist. Und zwar einen geistlichen Bau und einen geistlichen Bauherrn, der auch etwas baut. Aber hier ist etwas ganz anders als auf unseren Baustellen. Und wir machen das über eine andere Einstiegsstelle. Also wir lesen uns dazu den Epheserbrief Kapitel 2 durch. Epheser Kapitel 2. Warum? Weil wenn wir in Lukas, von Lukas in der Apostelgeschichte lesen, von der Gemeinde, dann schreibt uns Lukas nur, wie die Gemeinde damals war, aber erklärt uns da nicht so viel im Hintergrund. Wenn wir verstehen wollen, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, dann brauchen wir eine Erklärung. Und die Erklärung gibt uns Paulus hier im Epheserbrief. Er sagt, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr, also ihr, der zeigt auf uns, ihr seid jetzt nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Der Eckstein des Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Und durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Wir reden hier jetzt, Paulus redet hier von einem Tempel, der da gebaut wird. Ein neues Gebäude wird gebaut. Wenn wir über einen Tempelbau reden, dann reden wir nicht mehr über den normalen Hausbau. Wir reden nicht mehr über ein normales Haus, sondern wenn wir von einem Tempel reden, dann reden wir von was ganz Besonderem. Wie geht Tempelbau? Wenn wir das Alte Testament anschauen, dann können wir lesen, wie der König Salomo Gott den Tempel baut. Und das ist, müsst ihr mal euch anschauen. Also es ist was Besonderes, was er macht. Und zwar der unfassbar reiche Salomo importiert aus dem Ausland für den Tempel Gottes das feinste Zedernholz, Zypressenholz und Sandelholz. Das importierte alles aus Tyrus. Warum? Weil ein herrlicher Tempel braucht das edelste Holz. Wenn man einen schönen Tempel bauen will, braucht man das edelste Holz. Er stellt Handwerker ein, Steinmetze und sowas, sogar aus anderen Ländern lässt er sie holen, Spezialisten, die sich besonders gut auskennen mit der Bearbeitung von Stein. Und die lässt er dann in Steinbrüchen arbeiten, wo edle Steine abzubauen sind. Und dort wird das Ganze professionell abgebaut und dann wird jeder Stein einzeln perfekt vorbereitet, nach Maß, auf Maß. Und dann wird jeder Stein genau nach Maß geliefert und da steht dann, auf der Baustelle hörte man kein Hammerklopfen, nichts, weil alle Steine waren perfekt, die angeliefert wurden. Warum so gute Steine? Warum das Feinste und Beste aus den umliegenden Ländern? Ein herrlicher Tempel braucht die besten Natursteine. Nur das Beste für den Tempel Gottes. Salomo importierte gewaltige Mengen an Gold. Und der überzog das Innere des Tempels komplett mit Gold. Also wir müssen uns das so vorstellen, als ob wir Gold kaufen würden, so viel wie wir können. Und dann würden wir die Wände und die Decke und alles hier drin mit Gold aushämmern, so auskleiden. Damit die ganze Wand alles mit Gold verkleidet ist. Das wird echt gut aussehen, schätze ich mal. Vor allem, wenn Licht hier drin brennen würde. Also es würde wunderschön aussehen. Und das hat Salomo mit dem Tempel gemacht. Warum? Weil er den Tempel herrlich machen wollte. Deswegen hat er das wertvollste Material genommen, das er finden konnte, Gold. Und er hat den ganzen Tempel damit ausgekleidet. Der herrlichste Tempel braucht das edelste Material. Und wenn wir jetzt das hier lesen, dann lesen wir auch von einem Tempelbau. Ein Tempel, den baut nicht der König Salomo, sondern den baut Jesus selber. Und wenn man so will, eigentlich müsste man sagen, er müsste dafür ja das, also seid ihr dabei, oder? Das edelste und beste Material dieser Welt verwenden. Nur das Feinste vom Feinen. Wenn wir uns das anschauen, hier in dieser Stelle, da gibt es so ein paar einfache Fragen. Also wer baut den Tempel? Den Tempel baut Jesus. Im Vers 21 steht er, Jesus hält den Bau zusammen und durch ihn wächst der Bau. Also Jesus ist der Bauherr. Und wer ist das Baumaterial? Oder was ist das Baumaterial? Die Antwort ist, das Baumaterial sind Menschen. Das sind wir. Es ist zum Beispiel damals Barnabas und Paulus oder Saulus, wie er damals hieß. Das sind diese Menschen in der Gemeinde in Antiochia, die Heiden, die sich gerade vor kurzem bekehrt haben. Und das sind die Juden, die da aus Jerusalem gekommen sind. Die sind das Baumaterial. Aber nicht nur die, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus baut einen neuen Tempel, einen geistlichen Tempel. Und anstelle von feinstem Sandelholz nimmt er dich. Du bist sein Baumaterial. Er nimmt kein feines Holz, sondern dich. Anstelle von hochwertigen, sorgfältig behauenen Natursteinen nimmt er mich. Und anstelle von feinstem Gold nimmt er deinen Nebensitzer, dein Nachbar, dein Freund, die nimmt er. Ist uns das bewusst? Wisst ihr, wir haben vorhin drüber, in diesem Beispiel drüber gesprochen, wie wichtig das auf der Baustelle ist, dass das, was wir benutzen, das Werkzeug und das Material, dass es funktioniert, dass es gut ist, dass es hochwertig ist. Mit Schrott kann man nur schlecht bauen oder gar nicht. Salomo hat es bei seinem Tempel verstanden und hat nur das Beste vom Besten verbaut. Aber hier in der Gemeinde, und ich will, dass wir uns das wirklich ganz bewusst stellen, also ich mache das nicht rhetorisch, sondern ich meine das wirklich ernst. Wie soll das denn gehen in der Gemeinde? Die Gemeinde soll ein herrlicher Tempel werden. Aber wie kann die Gemeinde ein herrlicher Tempel werden, wenn man nur unperfektes Baumaterial einbaut? Ich meine, ich sage euch nichts Neues, wenn ich euch sage, dass ihr nicht perfekt seid und ich auch nicht. Wenn ich mein Leben anschaue, dann bin ich weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich muss mich manchmal erschrocken umwenden und sagen, wie kann ich nur, wie geht das, wieso nur? Aber ich bin der, den Gott in seinen Tempel einbaut. Du bist der, den Gott in seinen Tempel einbaut. wie kann das gehen? Also wie kann da draußen ein schöner Tempel werden? Jetzt mal ganz ehrlich. Schau mal, wenn wir uns die Anfangszeit der Gemeinde anschauen, in der Apostelgeschichte, dann sieht man das da so ein bisschen, so sieht man das deutlich, dieses Problem, was wir haben. So auf der einen Seite, hier Paulus sagt, ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel, also drückt es sehr positiv aus. Und gleichzeitig diese Leute, die er da einbaut, nicht unbedingt sehr feine Leute. Zwischen den Juden und den Völkern bestand eigentlich eine unüberbrückbare Kluft. Also wir müssen uns überlegen, Petrus hat noch niemals bei einem Heiden im Haus gegessen. Noch nie. Und jetzt nimmt Jesus Petrus und die Heiden, mit denen der Petrus noch niemals was zu tun hatte. Der kann nicht mal das gleiche Essen essen wie die. Und sagt, euch beide tue ich zusammen und aus euch beiden mache ich ein Haus. Genau mit diesen beiden verfeindeten Lagern beginnt Jesus seinen wunderbaren Tempel. Vielleicht können wir das ein bisschen besser verstehen, wenn wir unsere eigene Lebenserfahrung zu Hilfe nehmen. Ich weiß nicht, also ich möchte das hier jetzt nicht unbedingt so groß ausrollen, aber gerade wir wissen das, was das bedeutet, einen Konflikt zu haben. Gerade jetzt, wo die Gemeinde weiß, was es bedeutet, einen schweren Konflikt zu haben. Ein Konflikt, wo die Versöhnung unmöglich scheint. Wo man das Gefühl hat, das kann nie nicht wirklich schön werden, weil man kann sich nicht mehr wirklich begegnen auf Augenhöhe mit Liebe und Freundlichkeit, sondern da ist immer was dazwischen, im Weg. Wenn wir dieses Gefühl nehmen, das war das Gefühl, das die Leute damals hatten, wenn man gesagt hat, die Heiden und die Juden sollen zusammen eine Gemeinde sein. Die haben gesagt, ja, ich meine, wir wollen das ja schon irgendwie, aber das geht nicht. Also Jesus, das ist ein guter Plan, wir alle in einer Gemeinde, aber es geht nicht, wir können uns nicht mal grüßen. Jesus will wie will Jesus eine Gemeinde machen, wenn die Leute nicht mal miteinander reden können? Und leider ist das ein Fakt. Viele Menschen können nicht miteinander reden. Das muss nicht mal unbedingt so ein großer Konflikt sein, der die ganze Gemeinde betrifft. Vielleicht sind es auch einzelne, kleine Konflikte innerhalb der Gemeinde, wo der eine nicht mehr mit dem anderen reden kann. Und dann geht man sich halt aus dem Weg, redet nicht mehr miteinander. Und wenn du das mal erlebt hast, dann weißt du, wie schwer dieses Gefühl ist, wie unmöglich es ist. Und dann erzählt dir Jesus, ihr beide zusammen, ihr werdet eine Gemeinde sein, ich baue euch zusammen ein, nebeneinander, und ihr werdet ein herrlicher Tempel sein. Unsere Lebenserfahrung, und das ist so das Gefühl, was ich habe, und ich weiß nicht, ob es bei euch ist, unsere Lebenserfahrung zeigt, dass der Bau, den Jesus hier macht, eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Oder? Weil viel zu oft gibt es in Gemeinden, also in unseren Gemeinden, und ich rede jetzt nicht hier von ganz krass anderen Gemeinden als wir, von der katholischen Kirche oder sowas, von denen rede ich gar nicht, sondern ich rede von Gemeinden wie wir, die auf der Bibel stehen, die sich ans Evangelium halten und die versuchen, das umzusetzen, was in der Bibel steht. Und nicht mal die können manchmal miteinander reden. Solche Spannungen gibt es sogar innerhalb der lebendigen Gemeinde. Es gibt Streit und Entzweiung und es scheint so, und ich weiß nicht, wie ihr das Gefühl habt, aber es scheint so, als ob es eigentlich nicht funktioniert, oder? Also ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel, den stelle ich mir eigentlich schöner vor, oder? Was denkt ihr? Woran liegt es? Woran liegt es, dass das nicht funktioniert? Liegt es an ihm, an dem Bauherrn? Ist er schuld? Oder ist das Versprechen vielleicht zu schön, um wahr zu sein? Also ich habe einen Freund, der hat gesagt, das ist vielleicht wie der Kommunismus. Das klingt alles so lieb und nett, aber am Ende funktioniert es nicht. Ist die Gemeinde vielleicht sowas wie der Kommunismus? Klingt voll nett, das wird total schön und dann am Ende wird es halt nicht schön. Woran liegt es, dass es diese Spannungen gibt, dass es diese Probleme gibt und all diese Dinge? Woran liegt es? Wisst ihr, und ich glaube, es liegt an den Steinen, die Jesus verwendet. Er verwendet ja Steine, er verwendet ja dich und mich als Steine. Und er verwendet die ganzen anderen, mit denen wir zu tun haben. Und jeder von diesen Steinen ist schief und krumm in seiner Art und Weise. Natürlich, wir sind alle nicht so schrecklich schlimm vielleicht, wir halten uns alle für gar nicht so schlimm. Aber wisst ihr, wir neigen zu Egoismus, wir frönen viel zu oft der Streitlust, wir sind oft unzuverlässig, wir sind schief in unseren Ansichten. Und wenn man dann zwei Steine nimmt und beide sind vielleicht gar nicht so schrecklich schief, aber wenn man die aufeinander stellt, dann funktioniert es gar nicht mehr. Wir würden so nicht bauen. Wir glauben ja noch nicht mal, dass es funktioniert, oder? Wir würden solche Steine wegwerfen. Wir würden mit so einem Material nicht arbeiten. Wir würden sagen, da kann man doch nicht arbeiten. So wie der Dani mit der Wasserwaage. Wir würden sagen, die Wasserwaage ist nutzlos. Und wir würden sie nehmen und auf den Schrott werfen. Oder wir würden sie verbiegen oder zerbrechen, damit niemand mehr aus Versehen diese Wasserwaage benutzt und alles kaputt macht. Und auf uns als Gemeinden bezogen, wir würden in den Gemeinden das tatsächlich, glaube ich, auch eher so handhaben, wenn wir Bauherren wären. Die Leute, die zu kaputt sind, die Wasserwaagen, die zu schief sind, die würden wir verbiegen und wegwerfen, damit niemand mehr auf die Idee kommt, unseren schönen Tempelbau mit solchen kaputten Sachen zu zerstören. Wir hätten längst aufgegeben. Wir wissen natürlich auch, wer schuld ist an diesen ganzen Problemen, oder? Schuld sind natürlich halt immer die anderen. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ich kenne das gut, weil bei mir sind meistens die anderen schuld. Und diese Schuldigen, die würde ich dann einfach versuchen loszuwerden. Am besten baue ich ohne die. Und dann wird es richtig schön, wenn ich ohne die alle baue. Aber wisst ihr, Jesus ist anders. Jesus baut genau aus den allen. Und er baut aus mir und er baut aus den Leuten, die ich viel zu schief und viel zu kaputt finde. Und genau die nimmt er auch. Und die baut er alle zusammen und baut daraus eine Gemeinde. Und er sagt, sie soll herrlich sein. Er liebt diese Gemeinde. Er hat sein Leben für sie hingegeben und hat sie mit seinem Blut erkauft. Und er liebt diese Gemeinde und er arbeitet und reinigt sie und pflegt sie. Und er führt sie hin, bis sie ein herrlicher Tempel ist. Und wisst ihr, das, was wir spüren, diese Spannungen, die Konflikte, die Schmerzen, all diese Dinge, das bedeutet, dass wir auf der Baustelle sind. Und auf dieser Baustelle wird geschliffen, da wird behauen. Da geht der Bauherr noch hin mit dem Hammer und er schlägt Ecken ab. Und was glaubt ihr, was passiert, wenn Ecken abgeschlagen werden in deinem Leben und in meinem Leben? Das tut uns schrecklich weh. Das, was wir spüren, diese Spannungen, das ist sein Schleifen und das ist sein Behauen und das ist sein Einpassen und seine Hammerschläge. Und er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig. Wisst ihr, woran wir das sehen? Dass noch Leute in die Gemeinde dazukommen. Da kommen noch Steine und Jesus baut sie ein in seine Gemeinde. Und gleichzeitig arbeitet er noch an uns alten Steinen, damit wir Platz machen können für die Neuen, damit das alles wieder schön zusammenpasst. Und das alles, was wir spüren, ist seine Arbeit. Das ist erst der Beginn. Wisst ihr, so war das damals auch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wir lesen da, glaube ich, ein bisschen zu schnell drüber hinweg. Wir denken uns immer, wow, die Gemeinde damals, das war so toll. Schade, dass wir damals nicht waren. Wir sind halt gefangen in unserer Gemeinde. Die ist halt nicht perfekt. Die machen immer das falsch und das hat mich sowieso schon lange genervt an unserer Gemeinde und alles. Aber damals, ich meine, da war Petrus der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Petrus und Jakobus, der Bruder von Jesus und Johannes war auch da. Das war eine gute Gemeinde, da wäre ich gut aufgehoben. Nicht hier in dieser unperfekten Gemeinde. Aber wisst ihr, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann war die Gemeinde damals genauso wie die Gemeinde von uns heute. Wir lesen von der Gemeinde in Antiochia, die Gemeinde, um die es jetzt geht. Diese Gemeinde, wo die ersten Heiden und die Juden zusammen in einer Gemeinde waren. Das war eine wunderbare Gemeinde. Und ich wäre gerne in dieser Gemeinde gewesen, weil die haben die erste Missionsreise gestartet unter dem Apostel Paulus. Viele Menschen haben sich bekehrt. Es gab zwar Widerstände, also Verfolgung und richtig Stress für die, aber die haben das alles voll gut gemeistert. Das war ein Traum. Aber die Christen sind stark, die Gemeinde blüht und eigentlich könnten sie sich freuen. Aber was all dieser Kampf von außen nicht geschafft hat, all die Verfolgung und all die Probleme, was das alles nicht geschafft hat, das ist bei denen von innen rausgekommen. Und zwar im Kapitel 15, wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, da kamen Lehrer aus der Gemeinde in Jerusalem, also sozusagen die Muttergemeinde. Und dann hat ein riesiger Streit in Antiochia angefangen in der Gemeinde. Ein richtiger Streit. Und zwar die Frage, ob die Heiden, so wie sie sind, gut genug sind. Manche jüdischen Christen, die konnten nicht mehr mit diesen Heiden essen und trinken und bei denen zu Besuch sein. Warum? Weil die so verdorben waren. Weil die haben, ihnen war Mose egal. Also die haben sozusagen, ihnen war die Bibel egal. So haben die das denen vorgeworfen. Ist euch die Bibel egal? Da steht doch in Mose, wie man essen soll. Warum macht ihr das nicht? So haben die das denen vorgeworfen, haben gesagt, wenn ihr so seid, dann können wir mit euch keine Gemeinschaft mehr haben. Und die anderen haben dann vielleicht gesagt, ja ihr seid so lieblos. Petrus hat doch gesagt, wir müssen das nicht machen. Und dann gab es da Streit. Und wisst ihr, der Streit war diese Diskussionen und so. Das gab wahrscheinlich Gemeindestunden, wo die dann diskutiert haben und versucht haben, das Ganze zu lösen. Und wisst ihr, was das Interessante ist, wenn ihr das lest, dann werdet ihr merken, also da wird es nicht ausführlich geschrieben, aber die kamen zu keiner Lösung. Die haben sich gestritten und sie haben keine Lösung gefunden. Da war Paulus in der Gemeinde, da war Barnabas in der Gemeinde und die haben keine Lösung gefunden. Die haben sich gestritten und konnten die anderen nicht überzeugen. Beide Parteien konnten die anderen nicht überzeugen. Da haben sie sich so gefetzt, dass sie gesagt haben, hey, wir müssen eine andere Lösung finden und dann schicken sie Leute nach Jerusalem für das große Apostelkonzil, wo alle Apostel zusammenkommen und wo man sagt, jetzt muss man diese Streitfrage klären. Ich schätze, dieser Streit hat die Gemeinde lange beschäftigt und der hat sicher auch viele Menschen entzweit. Viele Leute, die vielleicht sogar vorher Freunde waren, waren es danach nicht mehr. Manche, die sich vorher besuchen konnten, konnten es danach nicht mehr. Wir sehen also die Steine, die damals die Gemeinde gebaut, mit denen damals die Gemeinde gebaut wurde, die waren nicht perfekt, weit davon entfernt, genau wie wir heute. Es war damals nicht besser als heute, aber nichtsdestotrotz baute Jesus damals und er baut auch heute einen neuen Tempel. Das ist es, was Jesus angefangen hat, einen neuen Tempel, den er heute baut, damals aus Juden und Heiden, die nicht zusammenpassen und heute aus dir und mir, die wir vielleicht manchmal auch nicht zusammenpassen. Und auch wenn wir oft das Gefühl haben, dass es nichts werden kann, dann ist das Versprechen, was der Paulus uns hier gibt, das ist das, was wir eigentlich im Blick haben sollen. So sollen wir die Gemeinde sehen. So will Jesus sie bauen, so wird Jesus sie bauen. Und er wird sie verherrlicht darstellen. Vielleicht werden wir das jetzt zur Zeit der Baustelle noch nicht so ganz sehen, aber er wird es machen. Am Ende wird dieses Bild vollendet. Und dann werden wir sehen, wie herrlich diese Gemeinde ist. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, wir hätten einfach gerne so einen hübschen, einfachen Weg, oder? Wir hätten gerne, dass das Leben viel einfacher wäre. Wir hätten gerne keine Probleme, in der Gemeinde keine Probleme, immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das Leben ist immer schön bunt und gemütlich, so eine Zuckerwatte-Einheit. Das wäre so das, was wir uns vorstellen würden für die Gemeinde, oder? Aber wisst ihr, Jesus ist eben noch nicht fertig. Wir hätten gern, dass er schon fertig wäre, aber er ist noch nicht fertig. Die Einheit der Christen ist keine einfache, automatische Einheit von perfekten Christen, die zusammengefügt werden, von perfekten Steinen, die zusammengelegt werden, sondern die Einheit der Christen ist eine raue Einheit. Eine Einheit, die durch Blut und Leiden erkämpft wurde. Das kommt nicht aus einer Zuckerwattemaschine. Die Einheit der Gläubigen ist eine kostbare Einheit. Sie ist eine Einheit, in die der Gläubige durch den Heiligen Geist getauft wird und für die der Heilige Geist den Gläubigen passend macht. Diese Einheit, die wir haben, da hat der Heilige Geist uns hineingesteckt und er arbeitet jetzt an uns. Und da gibt es viele Dinge, die noch abgeschliffen werden müssen, bis wir in diese Einheit passen. Und das Gleiche gilt auch für deinen Nachbarn. Da muss auch noch viel geschliffen werden, bis der reinpasst. Unser Problem ist also, wir passen beide nicht rein. Und an uns wird an beiden gearbeitet. Die Einheit der Christen ist eine Einheit, die man sich erkämpfen muss. Durch Tränen und mit Gebet muss man sie jeden Tag neu erkämpfen. Die gibt's nicht umsonst. Die gibt's nicht von alleine. Sondern die kostet uns was. Es ist eine Einheit, die muss ich durch das Tragen der Sünde meines Nächsten erkaufen. Der andere sündigt und ich trage ihn mit seiner Sünde, damit wir ein Tempel sein können. Wisst ihr warum? Damit der andere mich auch trägt mit meiner Sünde. Es gibt so viel Sünde, die ich nicht erkenne in meinem Leben, was ich gar nicht sehe, was ich nicht bemerke. Und genauso ist es bei dem anderen. Und nur wenn wir uns tragen und ertragen, dann erst kann diese Einheit Wirklichkeit werden. Wir schauen nicht auf das, was jetzt ist. Wir schauen auf den Bauplan, den Gott uns gegeben hat. Wir schauen auf das, wie es später sein soll. Wir schauen auf das Zukünftige, auf das Unsichtbare. Wir warten auf die Verherrlichung der Söhne Gottes, wenn Gott seine Gemeinde verherrlichen wird. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass endlich diese Dissonanzzeit der Baustelle vorbei ist und dass der Tempel endlich fertig ist. Die ganze Schöpfung wartet darauf. Wenn endlich alle Steine vollendet und vollständig eingepasst sind. Und dann werden wir staunen über diese herrliche Macht Christi. Wir werden staunen, dass Jesus es geschafft hat, mit uns einen herrlichen Tempel zu bauen, was wir uns jetzt noch nicht mal vorstellen können. Und Jesus wird es am Ende schaffen, weil das ist das, was er versprochen hat. Das ist sein Bauplan. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn Jesus sich etwas vorgenommen hat, dann schafft er das auch. Ich glaube, im Laufe unseres Lebens lernen wir alle diese Tragik kennen, diese Spannung, diese Dissonanz. Und das soll uns auch wehtun. Natürlich soll es uns schmerzen, wenn wir in der Gemeinde Konflikte sehen, wenn wir unter Geschwistern Konflikte haben und Streitigkeiten. Das muss uns wehtun. Aber dieser Schmerz ist ein Ausdruck von der Sehnsucht nach dem Besseren. Wir sehnen uns ja nach was Besserem. Wir sehen, dass wir jetzt noch nicht dort sind, wo wir sein wollen. Dieser Schmerz ist Ausdruck der Sehnsucht, dass Jesus vollendet, was er angefangen hat. Wisst ihr, ich habe jetzt viel über das Negative von dieser Baustelle gesprochen, weil für mich ist es tatsächlich so, ich frage mich, wie kann das sein? Aber wisst ihr, viel von der zukünftigen Herrlichkeit kommt jetzt schon in der Gemeinde durch. Die Gemeinde Jesu ist herrlich. Jesus liebt seine Gemeinde. Und wenn wir die Gemeinde anschauen mit Augen der Liebe, dann werden wir das auch sehen. Dann werden wir das erkennen. Dann sehen wir die Punkte, die sich verändern zum Guten. Dann sehen wir die Punkte, wo Menschen wachsen, wo auf einmal Versöhnung da ist, wo vorher das unvorstellbar war. Natürlich gibt es dann trotzdem immer wieder Spannungen, aber wir sehen die Richtung, in die sich das entwickelt. Aber dafür brauchen wir Augen der Liebe, nicht Augen, die meckern. Und Augen, die an allem was auszusetzen haben, sondern Augen der Liebe, die mit Freundlichkeit und mit Wohlwollen auf die Gemeinde schauen. Die Gemeinde Jesu ist herrlich. Und sogar die Welt sieht, dass hier was Neues geschieht. Und deswegen hat die Welt dem Ganzen einen neuen Namen gegeben. Das ist einfach vielleicht interessant für euch zu sehen. Das ist dann in der Apostelgeschichte 11, die Verse 25 bis 26. Da reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und sie unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also die Menschen in Antiochia, die in der Stadt, die sehen das, dass da was Neues ist. Da ist was, für das gibt es noch keinen Namen. Da ist was Besonderes. Und die schauen sich das an, die herrliche Gemeinde Jesu. Und auch wenn wir oft nicht zufrieden sind, weil wir innen drin sitzen und weil wir die ganzen vielen kleinen Fehler sehen, so wie das bei uns, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man selber ein Haus gebaut hat und eigentlich sieht es ganz schön aus, aber man weiß, an dieser Ecke, da hat es nicht so gut geklappt. Und diese Ecke, die siehst du immer. Deine Besucher und so, die sehen das alles nicht. Aber du weißt jedes Mal, wenn du da vorbeigehst, da hat das Ganze nicht so gut geklappt. Und so sind wir oft in der Gemeinde. Wir schauen auf diese Dinge und weil wir Insider sind, sehen wir die ganzen Probleme. Aber von außen sieht man das oft nicht. Die Leute haben das angeschaut und die haben gesagt, das ist ja komisch. Da kommen diese Leute zusammen, die Juden und die Heiden, und auf einmal essen die zusammen. Das ist ja völlig verrückt. Was machen die da? Voll komisch. Die Welt erkennt, dass hier was Neues geboren wurde. Etwas, das nicht mehr jüdisch ist. Etwas, was viel größer geworden ist. Und deswegen gibt es eben diesen neuen Namen. Die sagen, das sind die Christen. bei all dem, was die Gemeinde dort ausgemacht hat, haben die Menschen außenrum gesehen, da gibt's was, was die verbindet. Da ist eine Sache, da reden sie die ganze Zeit drüber. Und das ist Jesus. Hier, Christus da, Jesus da. Alles ist immer Christus. Habt ihr kein anderes Thema? Bei jedem Problem ist immer Jesus nur die Lösung und so. Fällt euch nichts Besseres ein als immer nur Jesus, immer nur Jesus. Ihr seid solche Christen. Und das war als Spott gedacht. Die haben sie eigentlich ausgelacht. Die haben gesagt, ihr wisst ja nichts anderes als das. Aber jetzt ist dieser Name schon 2000 Jahre alt. Und eigentlich, wenn man so will, dürfen wir ihn mit Stolz tragen. Weil wenn das ist, was uns ausmacht, wenn Christus das ist, was unser Leben ausmacht, vor allem als Gemeinde, dann ist es ein Name, auf den wir stolz sein können. Christus ist das Zentrum der Gemeinde. Und Christus muss unser Zentrum sein, wenn wir als Gemeinde leben und überleben wollen. Bei all der Unvollkommenheit, die außenrum ist, haben wir ein Zentrum des Vollkommen und Perfektes. Wir haben Jesus Christus und der ist so schön und so herrlich, dass jeder, der in unser Haus kommt, bei all den Fehlern, die wir haben, dass er sieht, dass wir was Besonderes haben. Paulus sagt, wir haben einen Schatz und den haben wir in irdenen Gefäßen, also in so Gefäßen, die nicht schön sind. Gefäße, die man vielleicht für Toiletten benutzt. So ist das Bild, was Paulus benutzt. Er sagt, die Gefäße, die wir für Toiletten und so benutzen, so sind wir. Aber innen drin in uns steckt ein ewiger Schatz, eine Herrlichkeit, die unvorstellbar ist. Und das ist Jesus. Und das ist das, was unsere Gemeinde ausmacht. Unsere Gemeinde macht nicht aus, dass wir perfekt sind, dass wir alles richtig machen und dass wir immer alles richtig wissen. Wir sind ein Gefäß, ein manchmal nicht so schönes Gefäß, aber innen drin ist ein Schatz, den diese ganze Welt braucht. Und deswegen müssen die Menschen zu uns kommen, wenn sie Jesus haben wollen. Wir haben den Immanuel, den Gott mit uns. Gott ist in unserer Mitte. Ich möchte einfach ein kleines Beispiel nehmen, und zwar aus dem Alten Testament. Und zwar, ihr kennt ja Abraham, und Abraham hatte eine gewisse Gewohnheit. Und zwar war er mit Sarah verheiratet und die war wunderschön. Und der Abraham hat irgendwie immer so eine Angst gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch berechtigt. Er hat immer Angst gehabt, dass, weil Sarah so schön ist, dass jemand sich in die verliebt und dann tötet man ihn, damit man Sarah dann bekommt. Und das war so seine große Angst. Und überall, wo er hingekommen ist, hat er dann immer einen Trick gemacht. Er hat immer gesagt, das ist meine Schwester. Und sie hat immer gesagt, ja, das ist mein Bruder. Das war sogar noch nicht mal so richtig gelogen. Aber ich meine, wir wissen, nicht so richtig gelogen ist schon irgendwie ganz gelogen. Und das hat er dann auch gemacht. Er kam in eine Stadt, nämlich in der Nähe von Gera, und dort hat er gelebt und hat genau das Gleiche gemacht. Und genau das ist passiert, wovor er Angst hatte. Der König der Stadt Gera verliebte sich tatsächlich in diese hübsche Frau Sarah. Und weil sie ja offenbar nicht verheiratet war, hat er sie zu sich holen lassen, damit sie seine Frau wird. Und jetzt träumt er und in der Nacht kommt Gott zu ihm und redet zu ihm und sagt zu ihm, Abimelech, du musst sterben, weil du eine Frau zu dir holst, die schon verheiratet ist. Ich werde dich töten. Und Abimelech, ich glaube, wir verstehen, dass er irgendwie ein bisschen schockiert ist. Er sagt, also Gott, sorry, ich habe nichts falsch gemacht. Er sagt, ich bin doch unschuldig. Von wo soll ich wissen, dass die verheiratet ist? Der hat gesagt, das ist meine Schwester, sie hat gesagt, das ist mein Bruder. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Abimelech fühlt sich zu Recht schlecht behandelt, weil wer ist hier das Problem in der ganzen Geschichte? Ist doch Abraham das Problem, der lügt ja. Der hat das Ganze alles verursacht. Warum soll jetzt Abimelech sterben? Und Gott antwortet ihm, und ich will, dass wir uns das mal durchlesen und das mal tatsächlich überlegen, was das bedeutet. Gott antwortet ihm, das weiß ich auch, sagt Gott. Also Abimelech sagt, hey, ich bin unschuldig. Dann sagt Gott, das weiß ich auch, sagt Gott im Traum zu ihm. Du hast mit reinem Gewissen getan. Deshalb habe ich dich auch davon abgehalten, vor mir schuldig zu werden und dir nicht gestattet, sie zu berühren. Aber jetzt gibt die Frau dem Mann zurück. Er ist ein Prophet und wird für dich beten. Warum soll Abraham für ihn beten? Damit du am Leben bleibst. Wenn du sie aber behältst, wirst du sterben und alles, was zu dir gehört. Und dann später, ein paar Verse später, da betete Abraham zu Gott. Und daraufhin nahm Gott die Strafe von Abimelech, seiner Frau und all seinen Sklavinnen weg, dass sie wieder Kinder bekommen konnten. Also da ist Gott und der bestraft tatsächlich den Abimelech. Obwohl der ja eigentlich offensichtlich eher unschuldig ist an der Nummer. Und dann kommt der Abraham, der schuld ist an der ganzen Geschichte, und Gott sagt, Erst wenn der für dich betet, dann werde ich dir helfen. Und dann kommt der schuldige Abraham, betet für Abimelech und dann erst geht es ihm wieder gut. Ich weiß nicht, also jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, dann stolper ich darüber, weil es ist ja eigentlich ungerecht. Es ist doch ungerecht. Wisst ihr, Abraham hat viel falsch gemacht. Aber Gott hat seinen Namen mit Abraham verbunden. Er hat mit Abraham einen Bund geschlossen vor allen anderen Menschen und vor allen anderen Völkern. Und er hat seine Ehre mit Abraham verbunden. Und Abraham macht zwar viele Dinge falsch, aber er ist ein Prophet Gottes, so wie es hier steht. Er gehört zu Gott. Er hat nur den Zugang zu Gott. Wenn Abimelech Hilfe braucht von Gott, dann muss er Abraham fragen. Abimelech könnte sagen, wieso Abraham? Er ist doch schuld. Hätte er das nicht gemacht. Aber Gott hat Abraham erwählt in Ur, in Chaldea, um Abraham zu einem großen Volk zu machen. Und auch in seiner Unvollkommenheit, obwohl Abraham so unvollkommen ist, wird Gott mit Abraham seinen Namen groß machen. Und so ähnlich stelle ich mir das mit der Gemeinde vor. Die Gemeinde ist nicht perfekt. Die Gemeinde hat viele Fehler. Auch wir als Gemeinde haben viele Fehler, weil wir aus fehlerhaften Menschen zusammengesetzt sind. Weil wir viele Dinge falsch sehen und falsch machen. Davon bin ich überzeugt. Aber obwohl die Gemeinde unvollkommen ist, hat es Jesus gefallen, seinen Namen mit dieser Gemeinde zu verbinden. Und durch diese unvollkommene Gemeinde seinen Namen in dieser Welt wohnen zu lassen. Und in dieser unvollkommenen Gemeinde aus unvollkommenen Menschen, nur da finden wir die Gemeinschaft Jesu, des Leibes Christi. Nur in der Gemeinde sind wir mit dem Haupt Jesus Christus verbunden. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir über Gemeinden und mit Gemeinden reden. Wie wir über Menschen in der Gemeinde reden. Weil es ist so wie bei Abraham. Warum musste Abimelech so vorsichtig sein, wenn er über Abraham geredet hat oder mit Abraham zu tun hatte? Weil Abraham und der Name Gottes verbunden waren. Gott hat seinen Namen mit Abraham verbunden. Gott hat seinen Namen, Jesus hat seinen Namen mit uns verbunden. Wir heißen nach ihm. Wir sind Christen. Und deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man mit uns umgeht. Und wir im Gegenzug müssen vorsichtig sein, wenn wir mit anderen Gemeinden umgehen. Wie reden wir über die? Was sagen wir? Wir sollen vorsichtig über Gemeinden sprechen, über andere Gemeinden. Auch über unsere eigene Gemeinde. Lästerungen, Hass und Spott, die gehören sich nicht, weil Jesus lässt seinen Namen in der Gemeinde wohnen. Ja, die ist nicht perfekt, aber das gibt uns lange noch nicht das Recht, uns über diese Sachen zu stellen. So wie Abimelech hier bei Ding. Der unperfekte Abraham muss für ihn bitten, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Sogar wenn Gemeinden nicht recht handeln, dann dürfen wir sie nicht gleich abschreiben und wir müssen aufpassen, wie wir über diese Gemeinden reden. Wisst ihr, das soll nicht heißen, dass es keine Kritik an Gemeinden gibt. Liebe muss manchmal harte Worte finden und manchmal muss auch eine Gemeinde kritisiert werden, ganz eindeutig. Aber wehe uns, wenn wir lieblos sind oder verächtlich über eine Gemeinde sprechen. Eine Gemeinde, die Jesus lieb hat, trotz ihrer Fehler und sogar in ihren Sünden hat Jesus diese Gemeinde lieb. Wir müssen vorsichtig sein, weil gerade auch hier in der Gegend haben wir einige Gemeinden. Einige Gemeinden, die sich an die Bibel halten, die auf dem Evangelium stehen und die trotzdem ganz, ganz verschieden sind. Die Sachen verschieden machen. Und da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern wir sollen das Ziel vor Augen, wie wir das halten, so wie wir das in dem Lied gesungen haben. Also dieser neue Name, das hat was zu bedeuten, dass Jesus seinen Namen bei uns wohnen lässt. Schon eigentlich schockierend, oder? Wenn man manchmal weiß, wie viel Streit in einer Gemeinde ist und Jesus sagt, und trotzdem verbinde ich meinen Namen mit euch. Ich hänge meine Ehre an euer Benehmen. Wenn ihr euch schlecht benehmt, dann lacht die Welt über mich. Und für mich ist es in Ordnung. Ich werde mich trotzdem nicht von euch abwenden. Die Welt lacht über meinen Namen, weil ihr euch so benimmt. Aber ich liebe euch und ich baue euch in meine Gemeinde ein. Und ich bleibe bei euch und ich halte an euch. Ich lasse meinen Namen bei euch wohnen. Das ist der neue Name, den wir jetzt haben. Und dann am Ende eine neue Verbundenheit. Lukas ist es ein großes Anliegen, der schließt dieses ganze Einschub, diesen Einschub von diesem großen Geheimnis, schließt er ab mit einer eigentlich nicht so besonderen Geschichte. Man könnte sich fragen, warum steht die da drinnen? war das einfach spannend für ihn gerade oder so. Lukas schreibt uns auf, er sagt, während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Und einmal stand er auf und sagte vom Geist geführt, eine schwere Hungersnot über die ganze römische Welt voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen. Und das taten sie auch. Und dann schickten sie Barnabas und Saulus mit dem Geld zu den Ältesten, also in Jerusalem, schickten die dorthin. Die, die früher verfeindet waren, die sorgen jetzt füreinander. Lukas, ist es wichtig, dass er dieses Kapitel, diesen Einschub, den er macht, die Heiden kommen in die Gemeinde, diesen Einschub, den schließt er ab mit dieser Geschichte. Er sagt, das ist es, als Jesus angefangen hat, die Gemeinde zu bauen und diese verfeindeten Menschen genommen hat und eine Gemeinde gemacht hat, was ist dann passiert? Da ist die ganze Herrlichkeit des Tempels so als Funken rausgekommen. Da hat man ein bisschen davon gesehen, wie es eigentlich gedacht ist. Ein bisschen von dem Bauplan. Nämlich die Heiden hören davon, dass es in Jerusalem wohl ziemlich schlimm und ziemlich übel ist, dass viele Leute arm sind. Und was machen sie? Als ganze Gemeinde. Und ich stelle mir das vor, dass sie eine Gemeindestunde gemacht haben und haben gesagt, Leute, uns geht's auch schlecht. Also im ganzen Römischen Reich gab es eine Hungersnot. Aber die haben gesagt, wisst ihr, uns geht's zwar auch schlecht, aber wir haben gehört, in Jerusalem, da geht's denen noch schlechter. Also die haben wirklich Probleme. Leute, jeder von uns, jeder geht jetzt nach Hause und schaut, was er entbehren kann. Alles, was ihr habt, durchsucht alles und alles, was wir entbehren können, das sammeln wir und wir schicken das zu denen. Warum? Nicht, weil wir so reich sind, sondern weil wir die lieb haben. Wir haben von ihnen das Evangelium bekommen. Es ist von dort zu uns gekommen. Und wir teilen es jetzt mit ihnen. Wir sorgen jetzt füreinander. Das ist die Gemeinde Jesu. Das ist die große Sehnsucht, die Jesus hat, wenn er seine Gemeinde baut. Das ist sozusagen der Plan, von dem ich vorhin geredet habe. Ich habe vorhin gesagt, das, was wir sehen, ist, wie Jesus jetzt baut. Aber das Ziel, wenn es fertig ist, wie es aussehen soll, der große Plan, der sieht so aus. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Sagt er zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist der Plan, den Jesus im Ziel hat. Das ist es, wenn alles vollendet ist, wenn die Gemeinde fertig ist, wird das Größte sein, was uns auszeichnet. Weil das ist das, was Jesus sagt, das ist das Größte, was uns in der Welt als Gemeinde auszeichnet. Das ist das Größte, was uns von der Welt unterscheidet, nämlich, dass wir als Christen Liebe untereinander haben. Natürlich erstmal innerhalb unserer Gemeinde. Und wisst ihr, alles, wo wir nicht in Liebe miteinander umgehen und uns mit Liebe begegnen, all das ist sozusagen, da ist der Bau noch nicht fertig. Da muss noch was passieren. Da muss sich was ändern. Da muss gebaut werden. Und all das, wo Liebe schon herrscht, da ist es so, wo der Bau schon langsam fertig wird. Das ist das größte Zeichen, das größte Kennzeichen der Gemeinde laut Jesus. Daran erkennt die Welt, dass wir wirklich was Besonderes sind, dass wir ein echter Tempel sind. Diese Verbundenheit und den Ausdruck der Liebe untereinander. Wir überspringen das jetzt von der Zeit her. Was sollen wir mitnehmen aus diesen Schilderungen von Lukas, aus diesem ganzen Thema mit diesem Geheimnis und mit all dem? Ich wünsche mir, dass wir ein Staunen mitnehmen und eine Sehnsucht mitnehmen. Eine Sehnsucht danach, dass Gemeinde endlich fertig wird. Gerade da, wo es uns wehtut und wo wir sehen, dass das nicht funktioniert, persönlich mit Leuten, vielleicht auch innerhalb von Gemeinden oder wenn wir anderen Gemeinden begegnen, gerade da, wo wir sehen, dass es nicht funktioniert, das, was uns wehtut, das soll uns eine Sehnsucht sein. Eine Sehnsucht nach dem, was Jesus sich eigentlich gedacht hat. Eine Sehnsucht nach dem, was Lukas uns hier geschrieben hat. Von dem, was damals passiert ist, wo Lukas gesagt hat, die Gemeinde ist gekommen und auf einmal war da Liebe da. Da war Fürsorge da. Das ist es, was wir haben sollen. Dass wir mit Vorsicht über andere Christen reden werden und dass wir uns freuen, dass am Ende der Bau in Ewigkeit herrlich sein wird. Lasst uns, so viel an uns liegt, schon hier auf der Erde ein bisschen von dieser Herrlichkeit durchscheinen lassen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde dafür bekannt sind, dass das, was Jesus sagt, dafür sollen euch die Leute kennen, dass wir dafür bekannt sind, im Umgang miteinander und im Umgang mit anderen Gemeinden. Das ist der neue Bau, den Jesus baut. Und wir dürfen Teil davon sein. Amen.